Urlaubszeit ist Reisezeit. Der Tourismus gilt weltweit als eine der größten Branchen, wobei die Nachhaltigkeit in diesem Wirtschaftszweig nicht immer gegeben ist. Es gibt allerdings die Möglichkeit, eine Reise so zu gestalten, dass nicht nur die Umwelt, sondern auch die lokale Ökonomie davon profitieren. Weltanschauen ist der Name eines alternativen Reisebüros, die der Fernweh-Profi Dr. Christoph Mühleder aus Gallenkirchen ins Leben gerufen hat. Er erläutert in dieser Podcast-Folge, wie nachhaltiges Reisen geht und verrät uns, warum er gerne einmal Nordkorea bereisen würde. Ein Podcast, den man nicht nur in der Ferienzeit hören sollte.
Was Mann bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Mein Name ist Klaus Mastallier, Referent in der katholischen Männerbewegung in Linz. Heute sitze ich in Gallneukirchen in den Sehnsuchtsräumlichkeiten von Dr. Christoph Mühleder von der Reiseorganisation Weltanschauen. Servus Christoph, danke für die Einladung.
Hallo Klaus, grüß dich, ich freue mich, dass du da bist und dass wir jetzt über das Weltanschauen gemeinsam reden.
Dr. Christoph Mühleder ist studierter Betriebswirt, eigentlich ein Beruf, der viel mit Büroarbeit zu tun hat. Aber du bist jemand, der ständig unterwegs ist. Seit wann gibt es eigentlich Weltanschauen und was war der Auslöser, eine eigene Reiseorganisation zu gründen?
Weltanschauen gibt es jetzt seit 2012. Es wären heuer 9 Jahre. Und der Auslöser war, dass ich habe früher schon in meiner Arbeit bei der Caritas Auslandshilfe ein- bis zweimal im Jahr Reisen organisiert, für Kolleginnen und Kollegen, aber auch für Außenstehende zu Projektpartnerinnen und Projektpartnern in hauptsächlich in Osteuropa, wo halt die Caritas Auslandshilfe arbeitet. Und ich habe gemerkt, diese Reisen sind total gut angekommen und die haben bei den Menschen was verändert. Die sind verändert zurückgekommen, die haben sich begeistern lassen. Und mir hat das Organisieren auch großen Spaß gemacht und ich bin dann 2011 in Bildungskarenz gegangen und bin sozusagen in dieser Bildungskarenz ist das gereift in mir und dann habe ich mich entschieden, mich damit selbstständig zu machen, eine eigene Firma aufzumachen, die sozial und ökologisch verträgliche Reisen organisiert und habe gleichzeitig bei der Caritas mein Engagement sozusagen reduziert. Arbeite dort jetzt nur mehr 14 Stunden in der Woche, aber nach wie vor in der Auslandshilfe als Projektreferent für Rumänien und Serbien derzeit zuständig.
Das heißt, du organisierst als gewerbliche Reisebetreuer alternatives Reisen, vermutlich auch eine Marktnische, aber es geht vermutlich nicht nur um ein alternatives Geschäftsmodell, sondern auch um so etwas wie eine Vision. Was möchtest du mit deinen Reiseangeboten bewirken?
Im Grunde sehe ich meine Art des Reisens da als einen Beitrag zu einer Verbesserung der Welt, zu einer gerechteren Welt, zu einer faireren Welt. Einfach indem man es sieht, indem man den Leuten auch zeigt, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigt, dass es neben dem Massentourismus noch was anderes gibt, dass man auch beim Reisen fair sein kann, sozial verträglich, ökologisch verträglich reisen kann, ähnlich wie man faire Produkte im Weltladen oder mittlerweile Gott sei Dank in allen Supermärkten einkaufen kann und dass nicht immer nur die Masse und billig sein kann, weil irgendjemand zahlt immer drauf und das ist beim Reisen halt das Gleiche. Dann geht es beim Massentourismus geht's oft um Ausbeutung und billig Jobs und Zerstörung der Umwelt. Und genau das soll eben vermieden werden und soll nicht sein, wenn wir unseren Planeten noch ein bisschen länger bewohnen wollen und auch unseren Kindern das auch noch ermöglichen wollen.
Du hast heute zum Interview das passende T-Shirt an, Gast auf Erden, das passt gut. Aber wenn ich an große Entfernungen denke, zum Beispiel Europa und Südamerika, die nur mit einem Flugzeug zu überwinden sind, frage ich mich, ob nachhaltiges Reisen überhaupt möglich ist.
Ja, es ist möglich, auch. Ich würde sogar sagen, auch nach Südamerika. Natürlich komme ich nach Südamerika nur mit dem Flieger, da hast du völlig recht. Theoretisch könnte man mit einem Frachtschiff fahren, braucht man halt ein bisschen Zeit, ist man wahrscheinlich 3 Wochen unterwegs, bis man dort ist und genauso lange, bis man wieder zurück ist. Und so viel Zeit und Urlaub haben halt die wenigsten Menschen und auch Geld. Aber es geht darum, wenn ich schon fliege, dann gibt es für mich 2 Kriterien. Das eine ist, je weiter ich fliege, desto länger muss ich dort bleiben, damit das Verhältnis irgendwie passt. Kurzstreckenflüge geht für mich überhaupt nicht. Also innerhalb von Mitteleuropa gibt es einfach keinen Flug bei Weltanschauen. Da wird mit dem Zug gefahren und das ist auch viel angenehmer und beschaulicher und entspannender als wie Fliegen. Und wenn ich nach Afrika fahre, wenn ich nach Lateinamerika fahre, dann nehme ich den Flieger, bleib länger dort, also 2,5 Wochen, 3 Wochen, und ich kompensiere den Flug. Es ist zwar nur sozusagen unter Anführungszeichen, es ist nur die zweitbeste Lösung, aber man kann mit das ausgestoßene CO2, das ich durch den Flug verursache, mit Klimaschutzprojekten kompensieren. So ein bisschen ein Ablasshandel, wenn man so will, aber es ist besser wie nichts. Und wir arbeiten da zusammen mit einem Projekt von der BOKU und von der Caritas, wo ich auch nicht nur das ökologische Klimaschutzthema drinnen habe, sondern auch den sozialen Mehrwert bei der Kompensation vom Flug. Aber natürlich, es bleibt ein bisschen was, also wir emittieren CO2. Mhm. Und darum ist auch sozusagen ein Grundsatz von mir, diese Fernreisen werden nie überwiegen. Es ist immer nur ein kleiner Teil unserer Angebote, also 10, maximal 20% Flugreisen und alles andere geht mit dem Zug oder zu Fuß.
Wo liegen eigentlich deine Schwerpunktländer bei deinem Unternehmen?
Osteuropa, würde ich sagen. Und jetzt dank Covid immer mehr auch Österreich.
Das also ist schön, ja.
Wir wandern zum Beispiel durchs Mühlviertel. Mühlviertler Mittellandweg, da brauche ich nur mit dem Bus vom Linzer Busbahnhof aufgefahren nach Oberkoppel und nachher wieder am Ende der Wanderung von Krain zurück nach Linz. Das ist natürlich die ökologisch beste Form des Reisens.
Reisen eigentlich Männer anders als Frauen?
Könnte ich nicht sagen, nein.
Oder vielleicht anschließend eine Frage, gibt es einen Tipp für unsere KMB-Männer, wie man richtig Koffer packt?
Wie man richtig Koffer packt, das ist schwierig, weil das gelingt mir selber auch oft nicht wirklich, also ich habe meistens zu viel mit. Möglichst wenig mitnehmen und das ist wie beim Wandern. Also man kommt mit viel weniger aus, als man glaubt. Man soll sich überlegen, was sind die extremen Ereignisse, die passieren können. Beim Wandern ist es vielleicht, dass es einmal stürmt und schneit, darum packe ich mir einen Halm auf jeden Fall ein. Und es kann aber genauso sein, dass es 25 Grad hat und heiß ist und darum packe ich mir Badehosen auf jeden Fall ein in meinen Rucksack. Und ansonsten gibt's 2-3 T-Shirts, vielleicht, wenn irgendwo ein offizieller Empfang ist oder ein offizielles Ereignis, ein Hemd, schaut nicht, muss aber auch nicht sein. Und also möglichst kleines Gepäck, weil man muss das Gepäck, man muss den Koffer, man muss den Rucksack selber tragen und das behindert einen beim Reisen einfach. Weil wir haben beim Weltanschauen oder beim Reisen generell sozusagen, wir haben nicht die Philosophie, dass man überall abgeholt wird und überall hingeführt wird und dass dann gleich einer steht und dir den Koffer aus der Hand nimmt und ins Zimmer bringt, weil das hat nichts mit richtigem Reisen zu tun.
Auf deiner Website steht der Slogan, einfach reisen zu Land und Leute. Der Kontakt zu den Menschen im Reiseland, ist das ein Alleinstellungsmerkmal?
Das ist sicher ein Alleinstellungsmerkmal, diese Begegnungen, die mir sehr wichtig sind und die wir bei jeder Reise einfach einbauen. Begegnungen mit Menschen, die dort was verändern, die dort in der Zivilgesellschaft aktiv sind, in einem Sozialprojekt, in einem Umweltschutzprojekt oder mit einem kritischen Journalisten, wo man ein bisschen einfach Einblicke bekommt, hinter die Kulissen schaut und ein bisschen was gespürt, was dort wirklich die Themen sind in dem Land.
Mhm. Wie sehr setzen sich dabei auch deine Reisegäste mit den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen im jeweiligen Land auseinander?
Sie setzen sich eigentlich sehr damit auseinander. Also es ist eigentlich nie wer dabei, dem das überhaupt nicht interessiert, weil der hätte eindeutig die falsche Reise gebucht. Also die Leute sind sehr interessiert und bereiten sich teilweise auch vor, indem sie schon irgendeinen Roman lesen zu dem Land oder den Reiseführer schon studiert haben und sich mit der Geschichte auseinandergesetzt haben und dann wirklich oft thematisch fundierte Fragen schon stellen an unsere Gesprächspartner, ist aber nicht notwendig, weil
gehst du da auf die Wünsche der Teilnehmer ein oder organisierst du einmal so von deinem Blickwinkel und von deiner Betrachtungsweise die Reisen oder wie funktioniert das?
Ich organisiere die Reisen sozusagen von meiner Warte aus und schaue, wer könnte da passen, wen gibt es, wen kenne ich, wo habe ich Zugang und suche dann die Gesprächspartner danach aus. Und manchmal ergibt sich dann natürlich vor Ort was. Das sind oft die spannendsten Dinge, wenn man dann irgendwo ist und dann ergibt sich die Gelegenheit, noch mit irgendjemandem zu sprechen, der gerade Zeit hat oder den man trifft, und es ergibt sich auf der Straße ein interessantes Gespräch oder in einem Restaurant, egal. Also das ist
aber natürlich stark von der Gruppengröße abhängig, nehme ich an.
Natürlich, ja. Also es ist, wir schauen, die Gruppengröße 25 ist bei uns so das Maximum, aber eher weniger. Und bei Wanderreisen ist es natürlich deutlich weniger, weil dann sind wir eher bei 10 bis 15.
Das ist ja ein Stichwort, ist eigentlich Wandern und Pilgern eher ein Trend oder nutzen das die Menschen auch, um spirituelle Erfahrungen zu sammeln?
Es ist eindeutig ein Trend, also gerade auch jetzt, aber nicht nur erst jetzt, würde ich sagen, bei Covid, durch Covid, aber natürlich schaut man jetzt, dass man mehr draußen ist und mehr sozusagen in der Natur, weil das irgendwie am sichersten ist, aber es auch vorher schon dieses Gehend, eine Region, eine Stadt, ein Land entdecken, ist einfach viel intensiver, als wie wenn man mit dem Auto durchfährt. Und selbst, es ist auch intensiver, wie wenn man mit dem Radl durchfährt. Obwohl ich selber auch gerne Radl fahren tue. Aber wenn man zu Fuß durchgeht, dann kann man jederzeit stehen bleiben, ins Gespräch kommen mit den Menschen am Wegrand. Und irgendwo habe ich mal gelesen, wenn man die Welt gehend entdeckt, reist man mit dem ganzen Körper. Ich habe das jetzt wahrscheinlich nicht ganz korrekt wiedergegeben, aber so. Also man spürt auch die Entfernung, die man zurücklegt. Das tut vielleicht am Abend einmal der Tiers weh. Und man hat wirklich Zeit, um alle Details auf dem Weg wahrzunehmen. Und da sind auch spirituelle Impulse sind da sicher hilfreich, müssen aber nicht sein. Also man kann auch einfach staunend durch das Land gehen.
Ja, mir ist aufgefallen auf deiner Webseite, du hast viele freie Reiseleiterinnen aus dem kirchlichen Bereich. Welche Voraussetzungen benötigen deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um aktiv eine Reise zu leiten bzw. zu begleiten?
Also grundsätzlich soll ein Reiseleiter einmal mit einer Gruppe gut umgehen können, eine Gruppe führen können. Auch wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann Organisationstalent haben, um irgendein Problem zu lösen und damit fertig zu werden. Und optimal ist natürlich auch, wenn es einen thematischen oder geografischen Bezug gibt zum Land oder zu dem Thema. Also wenn ich nach Rumänien fahre, ist es schon hilfreich, wenn der Reiseleiter oder die Reiseleiterin sich zu Rumänien einen Bezug haben. Und mir ist es auch wichtig, das ist normalerweise kein touristischer Bezug, sondern, also in meinem Fall zum Beispiel, ich bin Länderreferent in der Caritas Auslandshilfe für Rumänien. Das heißt, ich kann dann auch über die soziale Thematik sprechen. Weniger über die Sehenswürdigkeiten, dafür habe ich eher einen lokalen Guide, der uns das auch näher bringt.
Das heißt, ihr arbeitet immer auch mit lokalen Reiseleitern zusammen, die euch dann unterstützen?
Immer. Also das ist wirklich es gibt es eigentlich bei keiner Reise, dass man nicht mit einem lokalen Reiseleiter oder einer lokalen Agentur zusammenarbeitet, weil die kennen einfach ihr Land am besten und die haben auch vielleicht noch, die haben das größte Wissen über ihr Land, die wissen auch über die Schönheiten am besten Bescheid und genauso über die Probleme in einem Land. Und wann tatsächlich irgendwas passiert, dann hat der lokale Reiseleiter natürlich noch mehr Möglichkeiten, irgendwo Hilfe zu holen oder irgendwas zu organisieren.
Ja, ich verstehe. Welche Zukunft hat eigentlich das Reisen in der Gruppe?
Schwierige Frage. Ich erlebe schon, also ich bin selber eigentlich kein Gruppenreisender und ich habe viele Leute in meinen Reisegruppen, die das Gleiche sagen. Eigentlich mache ich keine Gruppenreisen, aber deine Reise oder eure Reise hat mich so angesprochen, weil das erlebe ich sonst nicht. Ich komme nicht ins Gespräch mit der Bevölkerung vielleicht noch am ehesten, weil man trifft ja, wenn man allein reist, auch Leute, wenn man will. Aber nicht zum Beispiel, also mit einem ich komme nicht auf ins Gespräch mit einem Journalisten, außer ich habe wirklich ein Riesenglück, dass ich zufällig im Kaffeehaus neben wem sitzt, der Journalist ist, oder ich komme nicht ins Gespräch mit einem Leiter von einer Behinderteneinrichtung. Solche Dinge, also einfach diese Hintergrundgespräche, ist etwas, was du normalerweise alleine nicht hast. Also insofern glaube ich schon, und es gibt viele Leute, die trauen sich auch nicht zu, alleine nach Bosnien oder nach in die Ukraine zu fahren. Also in Länder, die halt ein bisschen weiter weg sind oder die irgendwie den Nimbus haben, dass es dort gefährlich ist. Was meistens eh nicht ist, weil wenn es wirklich gefährlich ist, fahren wir mit einer Gruppenreise auch nicht hin. Also in Kongo würde ich nie mit einer Gruppe fahren, weil das einfach wirklich zu gefährlich wäre. Aber also ich glaube, es hat beides seinen Platz. Und ich möchte die Leute auch ermuntern, die mit mir mitfahren, dass sie sich durchaus zutrauen, alleine sich auf den Weg zu machen. Und das meistens, wenn man sich ein bisschen vorinformiert, gut machbar ist. Und man entdeckt dann natürlich viele Dinge, wenn man alleine unterwegs ist und wenn man sich einlässt und wenn man sich Zeit nimmt. Wenn man sich nicht einen Reiseplan nimmt, wo jeder Tag durchgetaktet ist, sondern man muss sich Freiräume lassen, wo man wirklich auch Zeit hat, um wo zu bleiben und sich zu schauen, was kommt da und was ergibt sich dort.
Du hast am Anfang bei unserem Gespräch erwähnt, dass du eben nur bei der Caritas Oberösterreich angestellt bist. Wie bringst du eigentlich deine Reisebüro-Tätigkeit mit der Arbeit bei der Caritas unter einen Hut? Oder gibt es da vielleicht inhaltliche Synergien oder auch Schwierigkeiten?
Es gibt inhaltliche Synergien. Also es ist sozusagen, ich würde es als Win-Win-Situation für beide Seiten bezeichnen. Ich bringe meine Caritas-Kontakte natürlich ein in mein Reiseunternehmen. Das heißt, man trifft dort dann zum Beispiel einen Caritas-Direktor oder einen Caritas-Kollegen in Rumänien oder egal wo. Gleichzeitig ist aber auch das, was an die Caritas zurückfließt, dadurch, dass Menschen dort waren in einem Caritas-Projekt, ein großer Beitrag zurück in die Caritas-Arbeit hier bei uns. Also Leute werden dann zu Multiplikatoren, vielleicht auch zu Spenderinnen und Spendern, weil sie gesehen haben, was dort unter schwierigsten Bedingungen meistens Großartiges geleistet wird.
Das sind sehr informative Antworten, Christoph. Aber zum Ende unseres Podcasts noch zwei Abschlussfragen. Welche Länder sind überhaupt als Reiseziel noch weitgehend unbekannt? Also hinsichtlich kultureller Vielfalt oder landschaftlicher Höhepunkte oder besonderer Menschen?
Du wirst jetzt vielleicht lachen, mir fällt das erst aus Nordkorea ein, weil das sind Länder, wo man einfach ganz schwierig hinkommt, weil sie so, sich so abschotten. Nordkorea wird mich persönlich zum Beispiel einmal total interessieren, habe ich aber jetzt, also momentan geht es eh nicht. Und ja, ich glaube, die richtig unbekannten Länder gibt's nicht mehr, also wo du wirklich Neues entdeckst, aber du kannst neue Erfahrungen in jedem Land machen und du musst damit dazu gar nicht weit fahren. Also es ist ein Beispiel für mich, unsere Reise zu den Kärntner Sloweninnen und Slowenen, die wir jetzt im Herbst wieder anbieten mit dem katholischen Bildungswerk zusammen und schon vor 3 oder 4 Jahren einmal gemacht haben, wo wir nach Kärnten fahren und dort dezidiert wirklich uns mit den und nur Leute aus der slowenischen Community mehr oder weniger treffen und uns mit deren Geschichte und Situation auseinandersetzen. Und ich kann mich erinnern, ich war bei der ersten Reise mit, ich habe so viel gelernt, auch über unsere Geschichte, obwohl wir im gleichen Land leben, aber es macht die Perspektive, von welcher Seite man auf diese Geschichte blickt, so einen Unterschied. Und also man muss nicht unbedingt in die Ferne schweifen, das Gute liegt oft sehr nah. Das ist schon eine Erkenntnis, aber natürlich fahre ich gern in fremdere Länder.
Gibt's für dich persönlich Kraftorte, die du immer wieder mal aufsuchst?
Ich bin ganz gern in der Natur. Also ich bin gern in die Berg. Da fühle ich mich irgendwie auch Gott am nächsten. Mindestens so wie in einer schönen Kirche, wobei ich auch gern in eine schöne Kirche gehe. Auch das ist ein Kraftort. Eine schöne gotische oder romanische Kirche, weniger die barocken, das ist mir zu viel. Aber die Natur irgendwo an einem Fluss, an einem See oder auf einem Berggipfel, da kann ich, und beim Gehen, da kann ich Kraft tanken. Und beim Zugfahren, trotzdem auch. Also ich tue irrsinnig gern Zugfahren und länger Zugfahren und ich kann das auch immer nur empfehlen und dafür Werbung machen. Zum Beispiel ein paar Tage mit der transsibirischen Eisenbahn fahren. Es ist dermaßen entspannend und entschleunigend. Man hat auf einmal das Gefühl, man hat so viel Zeit, weil du weißt, du steigst erst in 3 Tagen aus und dann denkst du am Anfang, Wahnsinn, was mache ich jetzt die 3 Tage? Unendlich viel Zeit. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir das erste Mal mit der Transib gefahren sind, am 3. Tag in Krasnojarsk sind dann fast alle ausgestiegen und haben gesagt, man schaut, dass wir schon da sind. Es ist kaum Fahrt geworden.
Lieber Christoph, danke für deine Einblicke in eine spannende, aber auch herausfordernde Branche. Das Gespräch mit dir hat mir gleich wieder Lust aufs Verreisen gemacht. Ich bedanke mich für deine Zeit.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sage ich schön, dass ihr bei dieser Podcast-Episode dabei wart. Dieses Mal mit Dr. Christoph Mühleder, Reiseprofi aus Gallnerkirchen. Alles Gute, bis zur nächsten Podcast-Folge. Euer Klaus Mastallier.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, was man bewegt. Euer KMB Podcast-Team.